Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Ah ja, jetzt hören Sie mich.
Test, test.
Okay, dann fangen wir mal an.
Wie begleiten Sie da quasi so?
Die sind alle mit so... Dann herzlich willkommen zu diesem allerersten Panel auf dieser Bühne am allerersten Messetag in Leipzig. Schön, dass ja doch ein paar Leute gekommen sind. Vielleicht werden es noch ein paar mehr. Mein Name ist Ute Lütgenhaus. Ich bin vom Börsenverein des Deutschen Buchhandels und ich bin da zuständig für das Thema Strategie und Innovation. Und bei dieser Veranstaltung geht es um das Thema Kooperation. Und zwar um das Thema Kooperation mit Start-ups. Das ist für uns beim Börsenverein schon ziemlich lange ein ziemlich großes Thema. Und bevor ich meine spannenden Gäste gleich vorstelle, möchte ich ganz kurz erläutern, wie es dazu gekommen ist, dass wir diese Veranstaltung heute überhaupt machen. Und zwar haben wir haben schon seit einigen Jahren einen Startup-Club im Börsenverein. Wir haben in diesem Rahmen schon sehr viele Gespräche geführt, sowohl mit Branchenunternehmen wie auch mit Startups. Und haben die Erfahrung gemacht, dass beide Seiten etwas haben, was die andere Seite will. Und
bitte, bitte vielleicht ein bisschen leise.
Bin ich zu leise? Hört ihr mich alle? Ja, gut. Vielleicht ein bisschen näher rangehen. So. Und wir haben die Erfahrung gemacht, dass beide Seiten etwas haben, was die andere Seite eigentlich braucht. Startups haben natürlich haben digitale Geschäftsmodelle, sind also digital wahnsinnig kompetent. Um aber wirklich Fuß zu fassen in der Branche, fehlt es ihnen häufig an Kontakten. Also sie brauchen für den Vertrieb Kontakte, Kontakte, Kontakte. Und auf der anderen Seite haben wir bei den Branchenunternehmen die Lage, dass sie den Kunden unheimlich gut kennen, sie kennen den Markt unheimlich gut, sie haben eine riesengroße Reichweite, aber sie brauchen dringend neue Geschäftsmodelle, ja, weil die traditionellen, die funktionieren zwar, aber langfristig muss man sich eben neu aufstellen. Und da ist es eben hilfreich, wenn ein neuer Blickwinkel hinzukommt und eben nicht alles in-house entwickeln, sondern mal gucken, welche Lösungen gibt es eigentlich schon auf dem Markt. Und deshalb haben wir im letzten Jahr Content Shift gestartet. Das ist ein Accelerator, ein Startup-Programm für Startups, das eben Branchenunternehmen und Startups ganz strukturiert zusammenbringt, damit beide Seiten voneinander profitieren können. Das funktioniert so, es ist ein dreimonatiges internationales Förderprogramm für Startups, deren Geschäftsmodell einen gewissen Bezug zur Content-Branche hat. Und es ist eben nicht nur ein Programm für Startups, sondern auch für Branchenunternehmen, die sich als Jurymitglieder gegen einen Betrag in Höhe von 10.000 Euro einen Platz in der Jury sichern können und somit den exklusiven Zugang zu den Geschäftsmodellen im. Letztes Jahr war die erste Runde, in diesem Jahr geht es in die zweite Runde. Genau, hier noch so ein paar Eckdaten. Für Startups interessant ist, dass die Bewerbungsphase für diese Runde am 1. April startet. Und für Branchenunternehmen könnte interessant sein, dass wir aktuell noch einen freien Platz in der Jury haben. Also wenn Sie da Interesse haben, sprechen Sie gerne mit mir. Und ansonsten würde ich jetzt gerne überleiten, denn jetzt habe ich so ein bisschen den Kontext erklärt und kann erzählen, warum diese drei Personen jetzt neben mir auf der Bühne sitzen. Und zwar haben sich Detlef Büttner und Florian Schulze über Content Shift kennengelernt. Detlef Büttner ist Jurymitglied bei Content Shift, letztes Jahr schon gewesen und dieses Jahr auch wieder. Er ist der Geschäftsführer von Lehmanns Media und auch Mitglied im Vorstand des Börsenvereins. Florian Schulze wiederum ist ein Startup-Gründer von MapMind, war Finalist bei Content Shift in der letzten Runde, hat ein unheimlich spannendes Startup. Da geht es um ganz grob Clusterung von Suchergebnissen im Web als interaktive Mindmaps, jetzt will ich mal MapMinds sagen. Und genau, die beiden haben sich über Content Shift kennengelernt und arbeiten jetzt zusammen. Und jetzt möchten wir gleich mal fragen, wie das eigentlich genau funktioniert und wie sie sich gefunden haben. Und außerdem habe ich als Joker hier noch in der Mitte Volker Oppmann sitzen. Volker ist ein unheimlich umtriebiger Typ, hat schon 2009, glaube ich, Texttunes gegründet. Sein erstes Startup, was er erfolgreich an Thalia verkauft hat 2011, hat außerdem auch einen Verlag, Onkel und Onkel, und ist seit 2011, hat er Loggers gegründet, ein unheimlich spannendes Projekt. Genau, und Volker kennt quasi alle Seiten, er ist Verleger, er ist Startup, er hat schon unzählige Kooperationen und Kooperationsgespräche geführt, insofern unser Mann auch heute hier. So, dann gehen wir mal ins Gespräch über. Ich würde mal mit der stärksten oder mit der spannendsten Frage, finde ich, anfangen an Herrn Büttner. Was glauben Sie, wie kann die Buchbranche oder wie kann ein Unternehmen insgesamt überhaupt von der Zusammenarbeit mit einem Startup profitieren? Also was haben Sie da eigentlich von?
Also das war jetzt letztes Jahr mein... Können Sie mich hören?
Nee.
Hallo? 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 Ah, spreche ich hier rein. Danke. Also Content Shift ist ja sozusagen ein Accelerator-Programm, wie Frau Lüttgenhaus gesagt hat, für die Buchbranche. So, und ich als Unternehmer und Geschäftsführer von einer Buchhandlung oder von einem Buchhandelsunternehmen habe mich bereit erklärt, da mitzumachen, weil wir sozusagen als klassische mittelständische Unternehmen eigentlich keinen wirklichen Zugang zu Startups haben. Wenn man nicht als Investor unterwegs ist, wie die großen Verlagsgruppen oder internationalen Händler, ist Startup sozusagen immer ein Stück weit exotisch. Und Content Shift fand ich deswegen spannend, deswegen mache ich auch weiter mit, weil sich da also über 40 Startups beworben haben, über ein Programm.
Knapp 50, ja.
Über 50 sogar. Und die erste Phase bestand darin, dass sich die Startups mit Businessplänen, Ideen auf einer Plattform präsentiert haben, die dann als den Jurymitgliedern, also auch mir, zur Verfügung stand. Ich habe die Arbeit ehrlich gesagt komplett unterschätzt, weil 50 sich Geschäftsideen, das sind sie ja in letzter Konsequenz, sich anzugucken und zu bewerten und dann auch irgendwie in eine Art von Wettbewerb einzutreten, ist schon eine zeitlich auch eine große Herausforderung. Aber fand ich super spannend und hat mich sehr bereichert. Und daraus ist dann ja auch letztendlich nicht nur jetzt hier unser Gespräch entstanden, sondern auch andere Gesprächsfäden, wo es einfach die Möglichkeit gab, jetzt auch als mittelständischer Unternehmer mehr sozusagen mit echten Gründern in Kontakt zu treten. Und was ich sozusagen mal als Quintessenz mitgenommen habe, ist, dass Gründer, das wird ja Herr Schulz und Herr Obmann auch bestätigen können, dass eine Idee an sich sozusagen noch kein Geschäft oder kein Geschäftsmodell ist, sondern eine Idee ist sozusagen, und das war ja auch mit MapMind am Anfang so, fand ich jetzt mal von den 50, war bei mir jetzt so im Mittelfeld, auch ganz ehrlich gesagt, weil das war sehr akademisch und sehr wenig sozusagen auf einen Businessplan fokussiert. Und das war eigentlich im Verlauf sozusagen der vielen Gespräche, die wir jetzt in Workshops und auch danach geführt haben, glaube ich, wechselweise auch das Interessante, dass man da jetzt auch sozusagen aus einer Unternehmerperspektive auf Ideen gucken kann und dann gemeinsam überlegt, wie kann man denn da jetzt ein Geschäft draus machen, unabhängig davon, ob wir das jetzt miteinander weitermachen oder Sie andere Kontakte haben. Und das fand ich jetzt mal so in Summe eigentlich das Interessante für mich, aber glaube ich auch für die Branche, weil wir ja doch in der breiten Masse sehr wenig jetzt im engeren Sinne mit Startups zu tun haben oder selber Startups initiieren, uns dran beteiligen etc. Das machen ja nur wirklich die allerwenigsten.
Ja. Und eine Anschlussfrage noch an Sie, Herr Büttner. Sie sind ja jetzt Sortimenter. Und ich stoße immer wieder auf das Vorurteil oder auf die Meinung, dass alle sagen, Mensch, Startups sind ja eher für Verlage interessant. Was hat das denn mit dem Buchhandel zu tun? Aber Sie sind ja Sortimenter, Sie sagen, da ist Potenzial da. Wie kann man mit diesem Klischee oder ist das ein Vorurteil oder wie muss man damit umgehen? Was kann man da darauf antworten?
Na ja, gut, es gibt ja nicht den Buchhandel als solchen. Wir haben halt viele tausend kleinere, unabhängige Sortimenter, für die würde ich jetzt mal sagen, Startups jetzt mal im engeren Sinne exotisch sind und auch bleiben. Also außer, dass es sozusagen interessant ist, sich mit Menschen zu unterhalten, die Ideen haben. Wir sind ja im Bereich Fachinformation unterwegs und arbeiten halt einfach mit riesigen Datenmengen. Also sowohl was Kataloge angeht, das ist ja auch sozusagen hier unser Anknüpfungspunkt, können wir gleich auch nochmal drüber sprechen. Und wir denken halt schon seit vielen, vielen Jahren digital. Also unser Geschäft, auch wenn wir viel bedrucktes Papier bewegen, ist eigentlich schon digitales. Insofern ist es ja quasi für uns nicht nur naheliegend, sondern auch existenziell, dass wir einfach gucken, wie können wir unser Geschäft einfach auch sozusagen innovativer gestalten, im Sinne von, welche Lösungen können wir denn unseren Kunden bieten, die traditionell dann eher von klassischen IT-Unternehmen kommen.
Und von daher glaube ich schon, dass im Handel erstmal ein riesiger Bedarf an neuen Ideen und auch an, sagen wir mal, Geschäftsmodellen, die man integrieren kann, besteht. Auch wenn das jetzt, sagen wir mal, für eine kleinere Buchhandlung nicht unbedingt auf der Agenda steht. Aber das ist ja auch unser Job hier, das in die Branche reinzutragen und sagen, also hey, das ist für viele interessant und nicht nur für die wenigen Großen, die da hochspezialisiert unterwegs sind.
Ja. Florian, wie ist das für dich? Du kommst jetzt ja eigentlich gar nicht aus der Buchbranche. Du kanntest die Branche, glaube ich, auch gar nicht vorher. Ihr seid jetzt ja auch ein akademisches Projekt aus der Uni entstanden. Also, oder, wenn ich das richtig verstanden habe, wie erlebst du denn den Einstieg in die Buchbranche? Also wie ist das irgendwie besonders, die Buchbranche? Gibt es da was Besonderes zu beachten als Startup?
Also wir suchen natürlich die Nähe zur Uni, weil es halt trotzdem noch ein sehr wissenschaftliches Thema ist natürlich. Und ich habe auch schon zwei andere Startups vorher gegründet. Aber Fakt ist halt trotzdem, dass die Buchbranche schon eine sehr spezielle Branche ist, weil sie sehr, sehr eng miteinander verbunden, man kennt sich. Und deswegen ist auch so etwas wie quasi Content Shift, was den Zugang dazu erleichtert, schon eine sehr, sehr interessante Sache. Weil damit bekommt man einen sehr, sehr schönen, einfachen Einstieg. Man kommt an die richtigen Personen ran, was für ein Startup immer das größte Problem ist. Wie komme ich an die Personen ran, die wirklich mir weiterhelfen, die wirklich mir sagen können, ob das, was ich hier mache, sinnvoll ist für sie oder nicht. Und deswegen ist dann ein Einstieg in eine Branche, die auch sehr, sehr eng ist, wie Content Shift halt schon eine sehr, sehr schöne Sache.
Und wie hat das dann komplett funktioniert? Also habt ihr euch, als ihr gemerkt habt, okay, wir sind jetzt hier in Content Shift, wir sind auch im Finale, wie seid ihr da rangegangen? Habt ihr euch die Jurymitglieder angeguckt und gesagt, mit dem wollen wir reden, dem möchten wir das vorschlagen, dem das? Oder wie habt ihr das gemacht?
Genau so. Wir haben uns die Jurymitglieder angeschaut, haben halt die Kontaktdaten auch mit gehabt quasi und sind auf sie zugegangen, habe gesagt, hey, wir würden uns gern mit euch treffen und euch gern vorstellen, was wir hier machen und darüber reden, ob das für euch interessant ist.
Okay. Und jetzt eine Frage an Volker. Du hast ja schon unheimlich viele so Kooperationsgespräche geführt. Was sind so deine wichtigsten Learnings daraus? Also was kann man falsch machen? Was sollte man machen? Wie sollte man da so reingehen?
Also ich glaube, das Allerwichtigste ist einfach zu wissen, was man möchte oder warum man in so ein Gespräch reingeht. Also weil Kooperation kann ja alles Mögliche bedeuten. Also es kann tatsächlich eine Zusammenarbeit sein, quasi im Hintergrund. Es kann sein, dass es eine Handelskooperation ist oder weil man sich das ein oder andere halt von dieser Zusammenarbeit verspricht. Und insofern glaube ich, ist wirklich das Allerwichtigste, sich über sich selbst und sein eigenes Geschäft klar zu werden. Also was man ist, was man möchte und was man auch kann. Genauso wichtig, was man nicht kann, was ich mir dann eben von eben der entsprechenden Kooperation erwarte und das natürlich dann auch entsprechend klar zu kommunizieren, weil also das waren zum Beispiel aus eigener Erfahrung so also Fehler, die wir am Anfang gemacht haben, auch noch zu Textunes-Zeiten, wo wir erstmal gestartet sind und auch das ist wichtig, es ist ein kompletter Unterschied, ob ich jetzt als Dienstleister zum Beispiel mich einer Branche wie der Buchbranche anbiete und damit Auftragsarbeiten übernehme oder aber ob ich mich an echte Endkunden wende, aber natürlich dazu Inhalte aus der Branche brauche. Also Endkundengeschäft ist nochmal ein komplett anderes Thema. Und als wir mit Textunes damals angefangen hatten, wir waren zwar dann später Richtung Endkunden unterwegs, weil wir das Geschäftsmodell gedreht hatten, am Anfang waren wir aber Dienstleister für Verlage und haben im Endeffekt Apps, also deren Inhalte in Form von Apps gebracht. Und da war oft das Problem eben nicht die genaue Kommunikation, sodass beide Seiten eigentlich wirklich nicht wussten, was kann ich von dem anderen erwarten. Und dann natürlich auch teilweise völlig abstruse, in der Situation zu sein, völlig abstruse Erwartungshaltungen bedienen zu müssen oder Glauben bedienen zu müssen, die man mit dem eigenen Personal eigentlich gar nicht erfüllen konnte. Also insofern ist wirklich das Wichtigste, sich auf solche Gespräche gut vorzubereiten, einen Rahmen zu setzen und auch der anderen Seite auch klar zu kommunizieren, was man von ihr erwartet, was man leisten kann und was eben auch nicht. Also ich glaube, das ist wirklich das Allerwichtigste.
Okay. Dann ist es aber auch so, glaube ich, dass viele Startups ganz am Anfang denken, Mensch, ich brauche Kontakte, ich brauche Cases und deshalb vielleicht auch dazu, würde ich jetzt denken, tendieren, jede Kooperation einzugehen, die ihnen angeboten wird, einfach weil sie Cases brauchen. Inwieweit besteht denn da die Gefahr, dass man da ohne Plan, sage ich mal, rangeht? Wie stark braucht man eine Kooperationsstrategie? Wie kann man vermeiden, dass man sich da so ein bisschen selbst bei verliert? Also Frage an euch alle, ich weiß nicht, wer antworten möchte.
fange mal an und du machst noch weiter. Okay. Also spontan ist das Problem, die Wahrheit liegt immer beim Kunden. So, die Wahrheit liegt immer im Geld. Das bedeutet, ich kann mir sonst was wie schöne Sachen auf dem Papier ausdenken, aber du musst halt rausgehen und testen, ob das wirklich so ist. Und wenn du halt ein B2C-Model hast, dann musst du mit den Kunden reden. Wenn du B2B hast, musst du mit denen reden. Und das, was die sagen, gilt dann. Dann kannst du nicht sagen, nee, es ist nicht so, weil ich habe es auf Papier da geschrieben, sondern du musst ihnen genau zuhören und dann sozusagen mit denen kommunizieren, was dann möglich ist.
Ja und nein. Also es stimmt, also im Endeffekt, also was ein Produkt ist oder entsprechend eine Firma, bestimmt im Endeffekt immer der Kunde. Es kann aber teilweise auch sein, dass man meint, eine Kundengruppe zu bedienen und dann plötzlich durch Tests, die man macht oder Erfahrungen sich rauszufinden, Moment mal, ich habe eigentlich gedacht, das wären meine Kunden, aber ich bin plötzlich ganz woanders gelandet. Also da muss man natürlich auch entsprechend wach sein. Also es alte Managementregel, also ist immer Abweichungen von Erwartungen sich anzugucken. Also ob das jetzt in Sachen von Zahlen, von Marktfeedback oder sonst was ist. Und das bedeutet sowohl Erwartungen im Negativen, also zum Beispiel, wir haben gedacht, wir verkaufen da so und so und so viel. Das ist nicht passiert, aber genauso Erwartungen im Positiven. Und das ist uns nämlich damals, also so hat überhaupt Textunes angefangen. Also die Idee zu Textunes ist nämlich tatsächlich in einem Printverlag entstanden. Zu einer Zeit, als die deutschen Verlage noch kein lieferbares E-Book-Programm hatten und sozusagen auf das Frühjahr 2009 gewartet hatten, weil damals Thalia, Libri und Sony angekündigt haben, wir bringen das Thema E-Book nach Deutschland. Und ich hatte damals mit meinem Verlag Onkel und Onkel ganz größenwahnsinnig ein Literaturprogramm angekündigt, um festzustellen, dass das keine Kunden findet. Also ich glaube, ich hatte 150 Vorbesteller pro Titel, so schnell kann man keine Druckmaschine anhalten. Also war die Frage, wie kriegen wir Aufmerksamkeit auf diese Titel, weil das Argument, wir machen gute Bücher, haben komischerweise alle die anderen Verlage auf der Buchmesse auch. Und als unser Glück damals war, dass das iPhone ein halbes Jahr zuvor gestartet war und dann auch der App Store online ging und unsere Idee war damals, eher eine Marketingkampagne für Onkel und Onkel für unsere Bücher zu fahren, so nach dem Motto, wenn wir es schaffen, zur Frankfurter Buchmesse 2008, also wir befinden uns jetzt mental im Sommer 2008 und gucken in den Herbst. Also so nach dem Motto, wenn wir es schaffen, bis Herbst 2008 unsere Bücher als E-Books rauszubringen, und zwar auf einem Gerät, das damals keiner erwartet hatte oder auf dem Schirm hatte, nämlich einem iPhone, dann haben wir darüber vielleicht die Möglichkeit, tatsächlich in die Presse, in die Medien zu kommen. Und unser Kalkül damals war, und das wiederum zieht Aufmerksamkeit auf unser Printprogramm, so das Kalkül. Also aus Marketing-Sicht von Onkel und Onkel ist dieses Ding komplett schief gegangen, weil ich glaube nicht, dass wir ein einziges gedrucktes Buch mehr verkauft hatten. Es ist aber was völlig anderes passiert, nämlich wir hatten innerhalb von wenigen Wochen mehrere Zehntausende Downloads und es kamen plötzlich Verlage zu uns und meinten, hey, ist ja cool, wie habt ihr das gemacht, könnt ihr das auch nicht für uns machen? Und so hat es dann angefangen, dass ich dachte eigentlich, ich bin ein Publikumsverlag und möchte Endkunden bedienen, aber plötzlich habe ich B2B-Kunden auf der Matte stehen, die Apps von mir haben wollen, die ich aber nicht produzieren konnte, weil ich habe ja auch nur die Dienstleistung eingekauft. Also habe ich erstmal mehr oder weniger als so eine Art Broker gespielt. Ich habe die Aufträge entgegengenommen, habe es im Hintergrund weitergegeben an wiederum die IT-Firma, mit der wir damals kooperiert hatten, bis das bis Ende 2008 dermaßen überhand nahm, dass wir wirklich sprichwörtlich nicht mehr konnten. Und natürlich auch mein Verlag darunter gelitten hat, weil das war damals und ist heute noch eine Zwei-Mann-Klitsche, anders kann man es nicht sagen. Und entweder ich mache Bücher oder ich mache was anderes. Und das hat dann im Endeffekt, und dann sind wir wieder beim Stichwort Kooperation, dazu geführt, dass wir gesagt haben, okay, dieses App-Ding ist aus Onkel und Onkel Sicht total in die Hose gegangen, aber es hat anders funktioniert. Was machen wir mit der Situation? Machen wir was draus oder machen wir nichts draus? Und die Entscheidung, die wir damals gefällt haben, war zu sagen, okay, wir schmeißen uns zusammen, wir gründen ein Joint Venture, unser damaliger IT-Dienstleister und wir gründen Textunes, das vorher das Taschenbuchlabel von Onkel und Onkel war, als eigene Firma, die Textunes GmbH, starten die mit eigenem Kapital aus und versuchen, was an diesem App-Thema eben dran ist. Und ich habe mich damals operativ dann größtenteils aus Onkel und Onkel rausgezogen, habe dann dafür jemanden im Verlag eingestellt, der sozusagen meine Rolle, vor allem vertrieblich, übernommen hat und habe mich dann sozusagen mit unseren IT-Kollegen dann auf dieses Textunes-App-Ding geschmissen.
Okay, spannend. Herr Büttner.
Also das war auch fand ich jetzt mal ein Learning aus der ersten Content-Shift-Runde. Die Startups, die mit, sagen wir mal, Vorstellungen von Markt und Kunden reingegangen sind, sind zum Teil mit komplett anderen Geschäftsmodellen rausgekommen. Weil, also das war jetzt mein Eindruck auch von Startups, gerade jetzt auch die eher so wie Sie aus dem akademischen Bereich kommen, wo man einfach eine Idee hat, eine Vorstellung hat, dann aber eigentlich zu wenig über einen Kunden und über den Markt weiß. So, und ich glaube, darin kann sozusagen auch ein sozusagen für Sie ein Vorteil bestehen, dass Sie einfach Leute haben, die was von Kunden verstehen, von Geschäftsmodellen verstehen, um dann schon mal zu im ersten Schritt zu überlegen, stimmt denn sozusagen meine Arbeitshypothese für mein zukünftiges Unternehmen? Und das fand ich jetzt auch in Ihrem Fall eigentlich ganz interessant, wo man sagt, künstliche Intelligenz, mega Thema. Aber wie bringe ich das jetzt sozusagen in existierende Unternehmenskontexte rein und wer zahlt denn in letzter Konsequenz dafür Geld? Weil das ist ja die Frage. Und dann ist man wieder beim Punkt, ist das ein B2C-Modell oder ist das nicht eher sozusagen ein Dienstleisterprojekt, wo ich dann sozusagen Kunden bediene, die dann damit irgendwie andere Arten von Umsätze generieren, die sie dann an sie weiterleiten können. Und ich glaube, da muss man genau drüber nachdenken. Und das finde ich wechselweise interessant. Wie kann ich neue Technologie, neue Geschäftsmodelle in existierende Kundenbeziehungen und Märkte reinbringen, weil darum geht es ja in letzter Konsequenz. Und nicht jede Idee, nicht jedes potenzielle Geschäftsmodell hat jetzt, sagen wir mal, das Potenzial, jetzt die Welt von heute auf morgen zu verändern, sondern es ist ja oft inkrementell, also wo man jetzt kleine Schritte macht, die dann Schritt für Schritt zu Verbesserungen führen. Und ich glaube, da muss man einfach auch als Startup genau hingucken und möglichst früh einfach sich auch Feedback von Leuten einholen, die was vom Kundengruppen verstehen und nicht von Technologie, weil das ist ja das, was Sie sozusagen mitbringen, um dann zu gucken, wie kann ich das denn so instrumentalisieren, dass das dann auch sozusagen als Firma einfach ein langfristiges Potenzial hat.
Und jetzt sind wir aber sehr stark bei dem Thema Geschäftsmodell gelandet. Das ist zugegebenermaßen auch das Spannendste, finde ich. Aber wenn man mit einem Startup zusammenarbeitet, achtet man ja auch auf andere Dinge. Also es gibt ja auch diesen Aspekt Team. Hat man den Eindruck, dass die gut aufgestellt sind? Haben die eine gescheite Arbeitsteilung? Oder auch das Thema Businessplan. Wenn man jetzt überlegt, in ein Startup zu investieren oder mit einem Startup zu kooperieren, achtet man ja nicht nur aufs Geschäftsmodell. Also was war bei Ihnen sozusagen auch der entscheidende Aspekt, dass Sie gesagt haben, Mensch, mit MapMind möchte ich zusammenarbeiten? Das scheint mir... Also das war ja nicht nur das Geschäftsmodell, was Sie überzeugt hat, nehme ich an. Was war so das entscheidende Kriterium?
Na gut, das lässt sich ja nicht trennen, Person und Idee und Geschäftsmodell. Das ist ja auch hier oft, sozusagen sind das ja nur ganz wenige Personen, die Ihnen da gegenüber sitzen. Das sind ja keine etablierten Unternehmen, sondern hier wie bei Obmann, das ist ja oft eine One-Man-Show mit noch ein paar Leuten und bei Ihnen sind es drei gewesen in letzter Konsequenz. Und das war ja schon das Team, also mehr gibt es ja nicht. Das ist ja anders als beim Unternehmen, wo man sagt, es gibt sozusagen einen Inhaber, einen Geschäftsführer und dann gibt es ein paar hundert Leute noch im Hintergrund. Insofern konnte ich das ehrlich gesagt nicht trennen. Also Person und Idee und das, was dann sozusagen da rausgekommen ist, ist eins gewesen. Und letztendlich waren ja auch die Finalisten, fand ich jetzt, eigentlich alle auf ihre Art schon sehr, sehr kompetent. Also sowohl was Background angeht, aber auch was die Energie angeht, die man da reinsteckt. Weil das ist ja letztendlich die Frage, ist das sozusagen jetzt was, wo ich auch die Perspektive sehe, jetzt nicht nur von der Idee an sich her, sondern halten die Leute das durch? Ne? Weil das ist ja genau der Knackpunkt. Selbst wenn ich eine erste Finanzierungsrunde hinbekomme, das heißt ja erstmal gar nichts. Und der Druck, der nimmt ja einfach mit der Zeit brutal zu. Also je mehr sie sozusagen auch an Aufmerksamkeit und an Geld generieren, desto höher wird ja der Druck auch zu liefern. Und das ist schon tough, also muss man echt sagen. Und da kann man sich jetzt auch nur, ähnlich wie wenn man jetzt Menschen einstellt, nur darauf verlassen, traut man das einer Person zu oder nicht. Aber da gibt es jetzt ja auch kein richtig oder falsch. Also insofern ist, glaube ich, da die Symbiose von Idee, Geschäftsmodell und Person, die kann man fast nicht trennen. Also so ist es mir zumindest gegangen.
Okay. Ja, Florian, euer Startup hat ja, seit ihr euch beworben habt für Content Shift, vor fast einem Jahr habt ja eine Wahnsinnsentwicklung durchgemacht. Also damals hattet ihr noch einen anderen Namen, ihr hattet noch kein Logo, es war alles noch so ein bisschen mehr Projektcharakter und jetzt seid ihr wirklich ein Unternehmen. Habt euren Namen gewechselt, ihr habt ein Logo, ist alles, ihr habt Kooperationspartner. Was denkst du, wie hat euch Content Shift, was waren eure größten Learnings, wo ihr gesagt habt, Mensch, hier müssen wir uns verändern oder hier können wir das Projekt weiterentwickeln? Was war so der Erfolgsfaktor für euch?
Also der Erfolgsfaktor war wirklich dann sozusagen die Gespräche mit den Entscheidern. Also das ist halt das Wichtigste, weil dort man gewisse Richtungen aufgezeigt bekommt oder gewisse falsche Vorstellungen aufgezeigt bekommt, die man dann korrigieren kann. Und dann geht es halt darum, sozusagen das dann zu erfüllen, das umzusetzen und dann zu schauen, ob dann der Weg dann zusammen auch weitergeht oder nicht.
Und habt ihr erlebt, dass es sowas wie... sag mal, jetzt nennen Sie es mal in Anführungsstrichen Verständigungsprobleme gibt. Ihr seid halt ein sehr junges Unternehmen, ihr seid flexibel, ihr seid agil. Und wenn ihr dann mit alteingesessenen, traditionellen Häusern sprecht, ist das überhaupt die gleiche Sprache?
Lustigerweise finde ich, dass man schon die Größe unterscheiden kann. Also ein ganz großes Unternehmen kommuniziert schon wieder ganz anders als so ein mittelständisches. Weil, wie auch Herr Büttner schon gesagt hat, bei den ganz Großen gibt es dann wieder Vertreter und so weiter, die sitzen dann vor einem und die reden dann wieder mit jemand anderem und kommunizieren wieder dahin. Und dann ist es schon wieder was ganz anderes, als wenn man quasi mit dem Entscheider selber am Tisch sitzt und genau von ihm dann gesagt bekommt, was sozusagen, was er da denkt und dass es dann auch arbeiten kann. Also an der Stelle schon auf jeden Fall, es hängt wieder sehr, sehr viel ab von der Größe des Unternehmens, mit dem man redet und weil es dann auch entsprechend durch sozusagen wie viele Leute sind damit an der Entscheidung beteiligt und wie viele sitzen da gerade mit am Tisch. Und das macht es dann schon komplizierter. Das ist halt, umso mehr Leute daran beteiligt sind, umso komplizierter wird das und umso unklarer wird die Kommunikation.
Noch eine Frage für Volker. Du kennst die Buchbranche jetzt ja auch schon extrem lange und extrem gut. Was schätzt du damals mit Texttunes, das ist schon ein paar Jahre her, hat sich die Branche seither verändert in Bezug auf Offenheit gegenüber Startups? Was hat sich da getan in deiner Ansicht?
Schwierige Frage. ja und nein. Also sagen wir so, natürlich hat die Branche sich verändert und das ist ja im Endeffekt nicht nur für die Buchbranche so. Ich meine, das ist sozusagen, das gehört zum Wesenskern eines jeden Unternehmens, dass es sich permanent oder in jeder Branche, dass es sich permanent verändert und sozusagen an die neuen Gegebenheiten anpasst. Und insofern muss ich sagen, hat gerade in den letzten 10 Jahren, wo ich halt gerade den digitalen Bereich auch deutlicher beobachte, natürlich ein massiver Wandel stattgefunden. Also viele Sachen, wo am Anfang wirklich die Leute noch gar nicht mal wussten, wie man Sachen schreibt, außer vielleicht jetzt, wenn man aus dem Fachbereich kommt, wo man sich länger schon auch mit zum Beispiel XML oder sowas auseinandersetzt. Die Sachen sind inzwischen selbstverständlich geworden. Also es sind jetzt nicht mehr, dass man über eine komische digitale Zukunft spricht, von der keiner weiß, wie die aussehen mag, sondern die Themen haben ganz normal jetzt Eingang tatsächlich in die Verlage, in die Buchbranche gefunden und man arbeitet damit jetzt ohne größere Ängste. Und insofern glaube ich auch tatsächlich, dass die Offenheit, sich jetzt mal so über den Tellerrand zu gucken, sich mit anderen auszutauschen, auch größer geworden ist. Nach wie vor, aber gibt es, also sehe ich jetzt das größte Problem der Branche, dass die meisten sich nicht trauen, mal vorauszulaufen, sondern immer erst warten, bis irgendwo einer aufspringt und losgeht und dann schließen sich die anderen an. Und ich habe viele, also gerade viele Startups oder neue Unternehmen, möchte ich es vielleicht ernennen, die versuchen etwas mit Inhalten zu machen, gerade mit literarischen Inhalten. Egal wie gut das Team ist, egal wie gut die Idee ist, egal wie gut die Technik ist, ohne die Inhalte kommt man eben nicht weit. Und die meisten Startups habe ich tatsächlich deshalb eingehen sehen, weil sie an die Inhalte nicht rangekommen sind, weil sich und da oft die Verlage einfach nicht bewegt haben und gesagt haben, okay, ich warte mal ab. Also immer die erste Frage, wie viele Kunden habt ihr denn schon? Wie viele andere Verlage habt ihr denn schon? Ach, noch gar keine? Na, dann warte ich mal, wenn es euch in 2 Jahren noch gibt, dann kommt gerne mal wieder, dann bin ich auch gerne mit dabei. Und man hat immer so dieses blöde Henne- und Ei-Problem, also zu fragen, wie komme ich an die verdammten Inhalte ran? Und insofern war gerade 2016 für mich ein Schlüsseljahr, wo sich einiges gedreht hat. Wir hatten zum Beispiel sowohl bei Texttunes, aber dann auch später, nachdem wir Texttunes an Thalia verkauft hatten, haben wir dann auf Thalia-Seite die Verantwortung für den Digitalbereich gehabt. Bis also meine Kollegen haben es immer noch. Und wir haben dort dann hinter den Kulissen erstmal das aufgebaut, was heute die Tolino-Allianz ist. Und selbst sozusagen mit der Tolino-Allianz hatten wir ein Problem, bei gewissen Verlagsgruppen tatsächlich an die sogenannten Master-Copies ranzukommen. Also tatsächlich die Stammdateien der E-Books. Weil bislang war die Branche gewohnt so, okay, die Händler, die kriegen von uns Metadaten, die kriegen ein Cover, die kriegen also Metadaten im Sinne von, wer ist der Autor, was ist der Titel, was ist der Preis, in welchen Kategorien kommt das. Und sobald der Händler dann ein Buch verkauft, dann generieren wir einen Download-Link, den dann der Händler sozusagen an den Kunden weitergibt und dann kann der Kunde sich ja dieses Buch runterladen. Aus Endkundensicht ist das natürlich Schwachsinn, weil also man muss sich nur Apple iBooks angucken oder Kindle, da hantiert keiner mit Download-Links, sondern man arbeitet mit den Inhalten. Das heißt, viele Sachen, die aus Endkundensicht Sinn machen, also wirklich so reibungslose Nutzung, ich kaufe was, ich nutze es gleich. Ich kann Inhalte über mehrere Endgeräte hinweg synchronisieren, sodass ich, wenn ich jetzt auf meinem Smartphone aufgehört habe zu lesen, auf meinem Kindle oder meinem Tolino weiterlese, genau an der Stelle weiterlese. All diese Sachen kann ich eben nur dann machen, wenn ich tatsächlich die inhaltliche Datei, die Mastercopy habe. Und wie gesagt, gerade zwei deutsche Verlagsgruppen waren da sehr renitent und die haben die einfach nicht rausgegeben. Das heißt, selbst wir in der Tolino Allianz waren ein Stück weit blockiert, weil viele Sachen, die wir technisch locker hätten umsetzen können, die für den Endkunden komplett Sinn gemacht hätten, konnten wir nicht machen, weil wir an die Inhalte nicht rangekommen sind. Und das hat wirklich die letzten 10 Jahre unheimlich vielen Startups das Genick gebrochen. Und insofern bin ich froh, dass ich da gerade, deshalb meinte ich 2016 war für mich ein Schlüsseljahr, weil eben besagte zwei Verlagsgruppen sich komplett gedreht haben, gesagt haben, okay, wir geben jetzt auch Mastercopies raus und wir gehen von HTML weg und wir setzen auf Wasserzeichen. Und insofern ist da meine Hoffnung, dass da jetzt auch eine etwas größere Offenheit da ist, tatsächlich auch kleineren, jungen Unternehmen, die sich eben im Markt noch nicht etabliert haben, denn wie denn auch, tatsächlich zuzutrauen, mit diesen Inhalten zu arbeiten und was zu versuchen, weil ansonsten befördert man durch diese Haltung einfach nur die Großen, die bereits da sind, nämlich Amazon.
Ja, unheimlich spannend, was du erzählst. Also es deckt sich auch viel mit unseren Erfahrungen. Wir haben jetzt Content Shift ja auch bewusst Content Shift genannt und nicht irgendwie Book Shift, sondern weil wir eben sagen, wir sind eine Inhaltebranche, es kommt auf die Inhalte an und in welche Form die dann fließt, ist sozusagen offen. Da geht es ja auch ganz stark um die Kooperation eben mit Infrastrukturdienstleistern der IT in erster Linie. Und wir hatten gestern eine spannende Veranstaltung zum Thema Virtual Reality für die Buchbranche und da habe ich die verschiedenen Referenten aus der VR-Branche gefragt, was ist denn aus Ihrer Ansicht der größte Need Ihrer Branche, damit das Thema Virtual Reality richtig durchstarten kann? Und da haben die alle unabhängig voneinander gesagt, wir brauchen Content. Und ich so, ja, toll, hat unsere Branche im Moment, ja. Also also auch vielleicht Frage an Herrn Büttner, wie wichtig in der Zukunft, wenn man jetzt wenn man denkt, wir haben die Inhalte, wir müssen die jetzt in die digitalen oder in die IT-Infrastruktur irgendwie gießen. Wie wichtig ist da der branchenübergreifende Austausch, dass man auch sich mit anderen Branchen vernetzt und sagt, Mensch, wo können wir zusammenarbeiten?
Könnte ich jetzt eine Stunde drüber sprechen, tue ich aber nicht. Die Frage ist ja, die wir hier aufwerfen, ist ja Inhalteverwertung. So, wir stellen ja im Moment fest, was Herr Oppmann sagte, kann ich aus Verlagssicht gut verstehen, weil Verlage kriegen jeden Tag x Anfragen, was Verwertung von Inhalten in anderen elektronischen Formaten angeht. So, und natürlich ist das alles endlich. Ich kann nur eine bestimmte Anzahl von Kooperationen auch managen, jetzt mal rein praktisch managen und nicht jedem möglichen Start-up, Geschäftsgründung etc. hinterherlaufen. Also das ist ganz natürlich aus meiner Sicht. Von daher muss man natürlich im Vorfeld immer gucken, wo sehe ich jetzt auch den größten Hebel für mein eigenes Geschäftsmodell. Also ich komme immer wieder auf das Geschäftsmodell rum, weil letztendlich geht es darum. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist die, dass wir ja jetzt genau in die Richtung gehen, in die es aus meiner Sicht nicht gehen darf, nämlich dass wir im Prinzip durch 52a etc. auf eine Vergesellschaftung von Inhalten hinauslaufen. Auch was jetzt die ganze sozusagen Open Access Diskussion angeht, ist ja eigentlich das, wovon Sie träumen. Inhalte sind frei verfügbar. Nur was dann? Also das ist sozusagen jetzt eine ganz andere Diskussion, die will ich jetzt hier nicht aufmachen, um jetzt auch nicht den Rahmen zu sprengen. Ja. Nur letztendlich ist es ja so, dass das kuratierter Inhalt, also von Verlagen in gewissen Strukturen erzeugter Inhalt Stand heute immer noch der Schlüssel zum Erfolg ist. So, und die Frage ist, wo ist denn jetzt für den Kunden Mehrwert da drin, diese in einem sozusagen anderen Kontext zu nutzen? Und wer bezahlt am Ende des Tages dafür und wer hat was davon? Also ich glaube, die Diskussion, die muss man sehr genau führen, auch jetzt im Rahmen hier von Geschäftsgründungen. Weil ich glaube, an der Frage kommt man halt nicht vorbei. Je mehr Leute an dem Inhalt verdienen wollen, desto unattraktiver wird es für den Einzelnen. So, und jetzt nur, weil ich eine neue Technologie habe, wird der Content per se erstmal nicht mehr wert. Der ist sozusagen Mittel zum Zweck. Und die Frage ist dann, wofür zahlt der Kunde am Ende des Tages? So, und ich glaube, das diskutiert man dann auch sozusagen ernsthaft erst, wenn man über einen Businessplan geht und sagt, hier, wo willst, also für wen, an wen schreibst du jetzt eine Rechnung und was steht da drauf? Und wie viel kriegt dann letztendlich der Autor auch noch davon? Also die Diskussion müssen wir auch noch führen. Weil Sie haben ja hier das E-Book-Beispiel angebracht, angloamerikanischen Raum haben wir jetzt mittlerweile ein Viertel des E-Book-Umsatzes. Funktioniert wirklich rein über Self-Publishing, ohne ISBN, ohne alles. Also da entstehen ja komplett neue Märkte, die wir sozusagen in den klassischen Publikationsformen und Content-Erstellungsformen, ich sage das jetzt mal so abstrakt, gar nicht auf dem Schirm haben. Und insofern glaube ich jetzt schon, ist es für Verlage und auch für die gesamte Buchbranche jetzt nicht, aus meiner Sicht auch nicht sinnvoll, jetzt erstmal jeder neuen Technologie hinterherzulaufen, sondern zu gucken, welchen Mehrwert schafft denn eine neue Technologie und wie verändert sich dadurch mein Geschäftsmodell? Das muss man einfach wirklich ganz kritisch im Einzelfall prüfen und nicht so, wie kann VR die Branche weiterbringen? Also die Fragen stellen sich für mich irgendwie in der Form ehrlich gesagt gar nicht.
Darf ich noch kurz gleich direkt darauf antworten? Also weil auch da jetzt so zwei Sachen auch zusammengekommen sind, die man meines Erachtens getrennt diskutieren muss. Also einfacher Zugang zu Inhalten heißt zum Beispiel für mich jetzt nicht zwangsläufig Open Access zum Beispiel. Weil natürlich haben Verlage, als auch insbesondere die Autoren, ein berechtigtes Interesse daran, Geld zu verdienen. Und da ist natürlich auch so die Zurückhaltung, wie Sie auch schon gesagt haben, vieler Verlage geschuldet, dass sie gesagt haben, okay, bevor ich jetzt aber die Kontrolle über meine Inhalte verliere und sozusagen das ist das Einzige, womit ich Geld verdiene, bin ich logischerweise natürlich zurückhaltend und gebe die Inhalte jetzt nicht dem nächstbesten Startup, die versprechen, irgendwas zu tun, aber ich kann es nicht kontrollieren. Damit blockiert man sich aber irgendwie gegenseitig. Und ich finde auch Innovation, also oder Startups, man arbeitet mit so vielen Begriffen, aber eigentlich lenkt das vom Wesentlichen ab und es geht im Grunde viel, viel weniger um Technologie, die eigentlich ja immer nur etwas befördert, was vorher aber als Konzept da ist. Und ich glaube aber, was wir nicht wegdiskutieren können in der digitalen Welt, ist einfach, dass sich der Zugang zu Inhalten einfach ändert, weil er eben nicht mehr zwangsläufig nur über das gedruckte Papier führt, sondern er findet elektronisch statt. Und insofern wäre es eigentlich spannend, als Branche, gerade wenn man sich im Börsenverein zum Beispiel organisiert, darüber nachzudenken, wie können wir denn zum Beispiel die technologischen Voraussetzungen schaffen, dass wir diese Inhalte, die wir ja als Branche tatsächlich haben, und das ist ein Riesenvorteil, tatsächlich so zugänglich machen können, dass wenn jetzt neue Startups, neue Player auf den Markt kommen, die sehr einfach sozusagen auf diese Inhalte zugreifen können, wir als Branche aber dennoch natürlich jetzt nicht die komplette Kontrolle verlieren und natürlich auch das Erlösmodell dahinter. Und da hat man sich, glaube ich, auch lange oder viel zu lange darauf ausgeruht, zu sagen, okay, das vertraut man Dienstleistern an. Also wenn es dann um den Schutz von Inhalten geht, dann muss das halt DRM sein und dann am besten Adobe, das kennt ja jeder. Aber auf die Idee zu kommen, zum Beispiel eine eigene Technologie einzuführen und zu sagen, okay, wie können wir denn Datenbanken, Schnittstellen, Rechtemanagement aufbauen, auf das die ganze Branche zugreifen kann und wo man dann diese Schnittstellen aufmachen kann, dass eben andere Leute, wie dann wir dann später mit Textunes, dann später die Torino Allianz oder jetzt Logos, ganz einfach auf diese Inhalte zugreifen kann, aber immer klar ist, natürlich geht es um Bezahlinhalte und die sollen jetzt nicht auf irgendwelchen Open Access Repositories durchs Netz wandern. Und ich glaube, da an der Ecke hat die Branche sehr lange geschlafen und schläft in manchen Bereichen immer noch. Also das ist für mich die Kernfrage. Wie mache ich diese Inhalte, auf denen wir sitzen, wirklich zugänglich und wie kann ich mit denen arbeiten? Nur ein Beispiel aus unserer Praxis gerade. Und wir haben tatsächlich ja Verträge jetzt auch mit Verlagen oder mit Distributoren ausgehandelt. Content Marketing. Also jeder bricht sich quasi einen ab, um interessante Inhalte zu schreiben, die man dann über Social-Media-Kanäle spielen kann. Komischerweise, die Branche, die eigentlich auf einem Berg von Inhalten sitzt, die spannend wären, setzt diese Inhalte aber nicht für Content Marketing ein, sondern die werden quasi, wie nennen wir jetzt mal einen spannenden Ratgeber, hübsch abgeschlossen im Tresor, da kommt keiner ran und dann setzt sich eine Social-Media-Abteilung hin und überlegt, was können wir denn jetzt für schöne Visuals bauen oder wie schaut man denn was, um diesen Inhalt zu verkaufen. Statt tatsächlich, sagen wir mal, tolles Buch, tolles Zitat, dieses Zitat einfach jetzt auf Facebook, auf Twitter irgendwo zu teilen, darüber Aufmerksamkeit zu erzeugen und dann mit einem Backlink den Kunden zurück zum Inhalt zu holen, also wirklich mit dem Inhalt zu arbeiten. Und das ist sozusagen eines der Kernprinzipien, mit denen wir jetzt bei Logos arbeiten, nämlich es möglich zu machen, dass Nutzer, wenn sie ein tolles Zitat in einem Text finden, das mit einem Klick tatsächlich dann dieses kurze Snippet, nur ein ganz kleines Zitat, irgendwo auf Social Media teilen können, um damit natürlich Aufmerksamkeit zu erzeugen. Alleine technisch total einfach zu machen, hat uns 2 Jahre gekostet an Verhandlungen, also damit wir überhaupt das Recht bekommen haben, so etwas anzubieten. Also 2 Jahre, also viele Sachen, warum man nicht an den Markt geht, da ist gar nicht der Grund, dass die Technologie nicht reif ist oder sonstiges, sondern weil einfach nicht die rechtlichen Voraussetzungen da sind, dass man das, was technologisch tatsächlich schon längst geht, tatsächlich auch umsetzen kann.
Also ich mach's mal ganz kurz. Interessanterweise hat ja die Musikbranche ähnliche Probleme gehabt, vor allem mit illegalen Downloads und so weiter. Und sie haben es vor allem auch, um das zusammenzufassen, was meine Vorredner gesagt haben, damit gelöst, dass man einen sehr, sehr schönen, einfachen Zugang hat zu der Musik. Und seitdem sind auch die Umsätze halt weiter gewachsen. Und ich glaube, daran sollte man sich orientieren und deswegen braucht man auch gar keine Angst haben als Publisher-Branche vor der Zukunft.
Okay, danke schön. Wir müssen langsam, glaube ich, zum Ende kommen, aber deshalb würde ich Herrn Büttner noch mal fragen. Sie haben jetzt ja, letztes Jahr waren Sie schon in der Jury von Content Shift, dieses Jahr sind Sie es wieder. Was würden Sie sagen, haben Sie denn letztes Jahr gelernt, dass Sie dieses Jahr bei der Bewertung, bei der Evaluierung, beim Anschauen von Startups quasi anders machen würden? Worauf freuen Sie sich in dieser Runde?
Also ich freue mich erstmal drauf, mit Menschen zu reden, die nicht Ja, Aber sagen, wie das in unseren Unternehmen ist. Wenn man da mit einer neuen Idee kommt, da finden sie erstmal viele Leute, die sagen, ja, gute Idee, aber. So, das war super für mich, also einfach als sozusagen Unternehmer eine tolle Erfahrung, dass man einfach jetzt mit Leuten reden kann, die eine Idee haben und die, wo man einfach nur in Anführungsstrichen in die Zukunft gucken kann, ohne sich mit dem ganzen Ballast, der ja auch was Gutes haben kann, beschäftigen muss, um in die Zukunft zu gucken. Ich glaube, was also in 2 Richtungen gedacht. Zum einen, das haben wir beim letzten Mal sozusagen angefangen, das haben wir Reversed Coaching genannt. Also mich interessiert, wie gucken Startups auf unser Geschäft? Das war mir ein bisschen kurz am Schluss, weil das, da konnte ich eigentlich am meisten mitnehmen. Also wenn man sagt hier, ich gucke auf Lehmanns und sehe, wie macht Lehmann sein Geschäft, was für Service es gibt, um dann einfach ein Feedback zu bekommen, wo sind da Punkte, die man sozusagen in seinem Alltagsgeschäft, auch jetzt mal aus einer Unternehmerperspektive, vielleicht so gar nicht mehr im Blick hat. Also das finde ich sozusagen jetzt mal als Juror interessant. Und bei den Start-ups selber würde ich weniger Zeit in die erste Phase stecken. Das hat mich echt irre viel Zeit gekostet, diese 50 Businesspläne da durchzuarbeiten.
Das machen wir jetzt ja anders dieses Jahr.
Ja, das war sozusagen, also das war echt anstrengend, aber auch interessant. Ich glaube, also ich hätte jetzt ein besseres Gefühl dafür zu sagen, okay, wo gucke ich jetzt tiefer rein? Und da würde ich mich dann aber auch in der Tat intensiver mit beschäftigen, weil das war am Schluss sozusagen ein bisschen, wie man so schön sagt, Schweinsgalopp, also wo man dann viele, viele gute Ansätze eigentlich in einer extrem kurzen Zeit irgendwie zu einem vorläufigen Ende bringen musste. Ja. Und dass man jetzt in die Konzepte, die sozusagen erfolgversprechend sind, dass wir da einfach tiefer reingehen, weil ich glaube, das sind auch hier, können Sie auch bestätigen, dass das einfach unglaublich wertvolle Kontakte und Gespräche sind, um einfach den eigenen Fokus noch mal ein Stück weit zu schärfen.
Also der intensive Austausch zwischen Branche, genau, zwischen und Startups ist, glaube ich, kann man wirklich so als Fazit der ersten Runde sagen, unheimlich bereichernd für beide Seiten gewesen. Man kann auch sagen, wir haben sehr viele Folgekooperationen aus Content Shift 2016 hervorgehen sehen. Es sind unheimlich viele Kooperationen entstanden zwischen unseren Jurymitgliedern und unseren Startups. Zwei Startups haben auch ihre Investoren gefunden durch Content Shift. Also das hat uns natürlich gefreut, weil deshalb machen wir das Ganze natürlich. Jetzt kurzer abschließender Ausblick von Florian. Wie geht es jetzt bei euch weiter bei MapMind?
Also wir schauen gerade nach, ob wir eine Förderung bekommen vom Bundesministerium für Wirtschaft. Wenn das nicht klappen sollte, wollen wir trotzdem so im Juni anfangen quasi. Mit was auch immer, mit wem auch immer, steht immer noch nicht ganz fest. Aber das wird sich jetzt dann in den nächsten Monaten entscheiden.
Okay, sehr spannend. Ja, vielen Dank an meine tollen Podiumsgäste. Dankeschön für dieses spannende Thema. Ich finde das Thema Kooperation zwischen Startups, Branche und Unternehmen unheimlich spannend und ich glaube, hätte man noch Stunden weitersprechen können. Ich möchte jetzt noch kurz hinweisen, unsere Kollegen von der MVB haben gegenüber auch ein sehr spannendes, innovatives Projekt, was sie gerade vorstellen, nämlich den Buchprofiler. Da geht es auch um künstliche Intelligenz, insofern lohnt sich da auch mal ein Blick da drauf. Dankeschön.
Mit Handshake, ja.
Aber auch
was scheitert, das ist eigentlich
der Klassiker dabei, dass sie da einfach irgendwie, sagt immer dann, wenn eine Branche sich quasi zusammentut, um bestimmte Standards zu schaffen, dann haben sie einfach irre viele.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.